NDR Info. Echo des Tages.
Und damit guten Abend, mein Name ist Jörg Brunsmann. Und das sind jetzt einige unserer Themen. Viele Fragen, viele Forderungen, Deutschlands Rolle im Konflikt in Syrien, damit hat sich heute der Bundestag beschäftigt. Wir schauen dorthin. Danach schauen wir nach Brüssel. Klar, der Brexit, der wird gerade heiß diskutiert, die Last-Minute-Verhandlungen laufen. Aber auch die EU selbst hat einiges zu regeln. Die neue EU-Kommission mit Ursula von der Leyen an der Spitze kann nämlich nicht, wie geplant, zum 1. November starten. Außerdem noch ein Blick in Richtung Niederlande. Dort wurde ja gestern bekannt, dass sich 7 Menschen mehrere Jahre lang versteckt haben sollen, aus Angst vor dem bevorstehenden Weltuntergang. Aber in dem Fall gibt es jetzt doch immer mehr Fragen. Seit genau einer Woche läuft jetzt die Militäroffensive der Türkei in Nordsyrien mit schlimmen Folgen. Mehr als 190.000 Menschen wurden nach UN-Angaben bisher vertrieben, darunter fast 70.000 Kinder. Es gibt Berichte, dass viele frühere Mitglieder der Terrororganisation IS, die in Nordsyrien gefangen gehalten wurden, fliehen konnten und dass sie möglicherweise bald neuen Terror verbreiten werden. Die Truppen des türkischen Präsidenten Erdogan, die scheint derzeit niemand aufhalten zu können. Einen sofortigen Waffenstillstand, wie ihn die USA fordern, den lehnt Erdogan ab. Dazwischen die Europäische Union und mit ihr Deutschland. Und viele, die sich fragen, was können wir tun? Sollten wir in diesen Konflikt eingreifen? Wenn ja, wie? Und welche Rolle spielen eigentlich die Waffenlieferungen Deutschlands in die Region? Fragen, die auch heute in einer Aktuellen Stunde im Bundestag diskutiert wurden. Barbara Kostolnik, WDR Berlin.
In der Verurteilung der türkischen Militäroffensive sind sich Regierung und Opposition weitgehend einig. Welche Konsequenzen aber daraus zu ziehen sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander.
Was machen Sie?
Schleuderte die linken Abgeordnete Sevinda Dilem der Bundesregierung entgegen. Es war mehr Anklage als Frage, denn die Linke ist überzeugt, dass die Bundesregierung mehr machen sollte, als nur beispielsweise die künftigen Waffenexporte in die Türkei auf Eis zu legen.
Ich finde, das ist nichts weiter als reine Schaufensterpolitik.
Zumal nach Ansicht der Linkspartei die Bundesregierung ein umfassendes EU-Waffenembargo angeblich aktiv verhindert habe. Auch die anderen Oppositionsparteien finden klare Worte. Erdogan stürzte die gesamte Region ins Chaos, erklärte der FDP-Politiker Bijan Jirsaray. Der türkische Präsident werde sich von den bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung nicht beeindrucken lassen.
Daher fordern wir ein sofortiges Einfrieren der deutschen Hermes-Bürgschaften, auch personenbezogene Sanktionen gegen verantwortliche türkische Politiker sollten wir nicht ausschließen. Wir wollen, meine Damen und Herren, nicht das türkische Volk bestrafen. Wir wollen, dass die verantwortlichen türkischen Politiker zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen werden.
Staatssekretär Nils Annen von der SPD, der Bundesaußenminister Heiko Maas bei der Debatte vertrat, erklärte zwar, die Bundesregierung behalte sich weitere Maßnahmen vor. Welche das allerdings sein sollten, sagte er nicht. Ansonsten verurteilte Annen die türkischen Angriffe aufs Schärfste und brachte seine Sorgen und sein Entsetzen zum Ausdruck, sollten tatsächlich Menschenrechtsverletzungen passieren.
Wir sind entsetzt über Berichte von Milizen, die von türkischen Kräften unterstützt werden, die in den vergangenen Tagen Verbrechen begangen haben.
In der Debatte wurde klar, der Bundesregierung sind in gewisser Weise die Hände gebunden. Darauf wies Agnieszka Brugger von den Grünen hin.
Die Bundesregierung hat sich mit dem EU-Türkei-Flüchtlingsdeal gefährlich erpressbar gemacht. Ihr zweijähriges Schweigen, ihre verzagten Reaktionen heute, das ist die falsche Botschaft an Präsident Erdogan und das muss sich endlich ändern.
Und der türkische Präsident weiß das ganz genau, wenn er etwa den deutschen Außenminister als politischen Dilettanten verspottet, was der Koalitionspartner von der Union mit Schärfe zurückweist.
Wenn Herr Erdogan meint, in seiner Region in diesem Stil miteinander reden zu müssen, dann ist das seine Sache. Das ist nicht eine Sache, die wir uns gefallen lassen. Das ist nicht Europa.
Hier zeigte sich der Kern des Problems. Europa hat der Türkei lange die kalte Schulter bei den EU-Beitrittsverhandlungen gezeigt, braucht aber andererseits das Land als geostrategisch wichtigen NATO-Bündnispartner, kann also Erdogan nicht einfach so verprellen. Zumal der über ein Faustpfand von über 3 Millionen syrischer Flüchtlinge verfügt.
Barbara Kostolnik berichtete. Welche Rolle spielen eigentlich die USA in dem Konflikt in Nordsyrien? Lässt sich so auf den ersten Blick gar nicht genau sagen, weil mit dem Rückzug der US-Soldaten hat US-Präsident Trump ja den Weg für die Militäroffensive überhaupt erst frei gemacht. Und auf der anderen Seite versuchen die USA jetzt zu vermitteln. Eine hochrangige Delegation ist in der Türkei. Wird Erdogan sich damit ihnen treffen? Darüber gab es heute einige Verwirrung. Christian Buttgereit, WDR Istanbul.
Es geschah am Rande der Parlamentssitzung in Ankara. Der türkische Präsident Erdogan wurde von einer Reporterin des US-Fernsehsenders Sky News interviewt. Ein Dolmetscher übersetzte.
What will you be saying to them?
Erdogan sagte, die amerikanischen Gäste würden ihre jeweiligen türkischen Amtskollegen treffen. Er selbst würde sich an den Gesprächen nur beteiligen, wenn Präsident Trump käme. Das saß. Über türkische und internationale Agenturen liefen sofort Eilmeldungen. Dabei ging fast unter, dass auch CNN Türk wenige Minuten später ein Interview mit Erdogan sendete. Darin sagte der Präsident, er würde sich sehr wohl mit Vizepräsident Pence und Außenminister Pompeo treffen, nicht aber mit den anderen Delegationsmitgliedern. Das bestätigte Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun später auf Twitter. Bei dem Besuch der Amerikaner soll es um den türkischen Einmarsch in Nordsyrien gehen. US-Präsident Trump hatte die Türkei zu einer Waffenruhe aufgefordert, Erdogan hatte das abgelehnt. Die türkischen Truppen müssten zuerst ihr Ziel erreichen und das sei die Einrichtung einer Schutzzone entlang der syrisch-türkischen Grenze, so Erdogan. Im Parlament machte er dann konkrete Vorschläge, wie der Krieg in Syrien seiner Meinung nach schnellstmöglichst beendet werden könnte.
Suriye'deki sorunun
der kürzeste Weg, das Problem in Syrien zu lösen, und unser Angebot dazu ist, direkt heute Abend sollen alle Terroristen ihre Waffen ablegen, ihre Gerätschaften zurücklassen, ihre Sprengfallen vernichten und aus der künftigen Sicherheitszone verschwinden. Sanktionen wie etwa der deutsche Lieferstopp für Waffen würden ihn nicht beeindrucken, hatte Erdogan schon auf dem Rückflug von Aserbaidschan türkischen Zeitungsjournalisten gesagt. Den deutschen Außenminister Heiko Maas bezeichnete er bei dieser Gelegenheit als politischen Dilettanten. Maas verstehe nichts von Politik, er sei ein politischer Neuling. In Berlin forderte Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch die Bundesregierung auf, wegen dieser Beleidigung den türkischen Botschafter einzubestellen. Nicht einbestellt, auch nicht gewünscht, sondern eher ungebeten ist der Besuch der US-Delegation in Ankara ab heute Abend. Vizepräsident Pence, Außenminister Pompeo, Trumps nationaler Sicherheitsberater O'Brien und der US-Sonderbeauftragte der Anti-IS-Koalition Jeffrey. Zum Treffen Erdogan-Pence soll es morgen kommen. An einem der darauffolgenden Tage will sich Erdogan mit dem russischen Präsidenten Putin treffen. Bereits Mittwochabend hatten beide miteinander telefoniert. Aus dem Kreml hieß es, dass sich beide Seiten einig seien, dass Konfrontationen zwischen Einheiten der türkischen Armee und der syrischen Streitkräfte verhindert werden müssten. Dafür könnte es jedoch zu spät sein. Syrische Aktivisten melden, die türkische Armee habe bei einem Angriff nahe der Stadt Ain Issa mindestens 2 Soldaten der syrischen Regierungstruppen getötet und weitere verletzt. Die Kurdenmiliz YPG hatte das syrische Regime um Unterstützung gegen die türkische Offensive gebeten.
Das Verhalten des türkischen Präsidenten Erdogan, wie er seine Militäroffensive trotz der scharfen internationalen Kritik vorantreibt, das ist auch das Thema des Kommentars meines Kollegen Tunçay Özdamar aus der türkischen Redaktion des WDR.
Erdogan ist nicht bekannt für seine feine Rhetorik. Bei jedem Auftritt von ihm merkt man schnell, wo er aufgewachsen ist. In einem armen Viertel von Istanbul namens Kasımpaşa, wo die Sprache auf der Straße ziemlich rau ist. Nur, Erdogan ist nicht jemand, der mit seinen Freunden in einem türkischen Teehaus beim Kartenspielen über Politik redet. Er ist der Präsident eines Staates. Die Beleidigung des deutschen Außenministers Heiko Maas, den er als Neuling bezeichnet hat, überschreitet jede diplomatische Grenze. Das ist übel, arrogant und demütigend. Woher nimmt sich Erdogan das Recht, den deutschen Außenminister so zu beleidigen? Ganz einfach. Erdogan weiß genau, Deutschland bzw. den Europäern sind im syrischen Konflikt die Hände gebunden. Er hat die 3,5 Millionen syrischen Flüchtlinge in der Hand, wie eine Trumpfkarte. Und er droht den Europäern, die Tore aufzumachen und die Flüchtlinge nach Europa zu schicken. Seien wir ehrlich, das wäre ein Albtraum für jeden Politiker in Europa. Ich habe bisher niemanden gehört, der sagt, dann schick sie zu uns. Europa hat mit dem Flüchtlingspakt mit der Türkei im Jahre 2016 Erdogan freie Hand gegeben. Grenzen überschreiten, das kann Erdogan gut. Sein Umgang mit dem geplanten Besuch des US-Vizepräsidenten Pence zeigt das ebenfalls. Erst, sagte er, sein Ansprechpartner könne nur Trump sein. Dann wurde er zurückgepfiffen, wahrscheinlich von seinen Beratern. Nun will sich Erdogan morgen doch mit Pence treffen. Dieses Treffen scheint für ihn aber nur zweitrangig zu sein. Denn Erdogan weiß genau, wer nach dem Abzug der Amerikaner im syrischen Konflikt die Macht hat. Putin. Moskau ist der neue Wortführer im Nahen Osten. Erdogan hat angekündigt, die nächsten Tage Putin zu besuchen, mit dem er jeden Schritt in Nordsyrien bespricht, wie er kürzlich sagte. Und was bleibt den Europäern übrig? Nicht viel. Die Einschränkung der Waffenexporte hat nur eine symbolische Wirkung. Hitzige Debatten im Bundestag sind genauso wirkungslos. Erdogan glaubt, ihn kann nichts stoppen. Und im Moment scheint das tatsächlich der Fall zu sein.
Sie hörten einen Kommentar von Tunçay Özdamar aus der türkischen Redaktion des WDR. Bahnfahren wird günstiger, Fliegen aber teurer. Das zumindest möchte die Bundesregierung erreichen mit dem, was sie heute auf den Weg gebracht hat. Insgesamt zielt die Bundesregierung mit diesen Klimaschutzmaßnahmen auf zwei Bereiche, in denen bisher besonders viel CO2 freigesetzt wird. Katrin Aue, WDR Brüssel.
Zwei große Baustellen gibt es beim Thema Vermeidung von CO2-Emissionen. Zwei Bereiche, in denen Deutschland großen Nachholbedarf hat, Verkehr und Wohnen. Für beides hat das Kabinett heute Maßnahmen auf den Weg gebracht. Für Finanzminister Olaf Scholz ist das
ein Paket, das dazu beitragen wird, dass der Klimawandel aufgehalten werden kann.
Da wäre einmal die Mobilität. Mehr Menschen sollen vom Flugzeug in die Bahn umsteigen. Dafür wird die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr von 19% auf 7% gesenkt. Die Bahn hat schon zugesagt, das 1:1 an die Kunden weiterzugeben. Beispiel: ein Ticket, das bisher 100 Euro gekostet hat, könnte dann künftig nur noch 89,91 Euro kosten. Und das schon ab dem Jahreswechsel. Zudem soll die Luftverkehrssteuer steigen. Beispiel: für Flüge bis 2500 Kilometer werden dann gut 13 Euro fällig. Bislang waren es 7,50 Euro.
Das ist also die deutlichste Handlung, um sicherzustellen, dass mehr andere Verkehrsmittel, insbesondere die Bahn, genutzt wird, für innerdeutsche Strecken zum Beispiel.
Auch Pendler mit weitem Weg zur Arbeit sollen künftig entlastet werden. Sie erhalten mehr Geld von der Steuer zurück. Die Entfernungspauschale steigt ab dem 21. Kilometer von 30 auf 35 Cent pro Kilometer. Und künftig sollen auch geringverdienende Pendler davon etwas haben, die bislang bei der Pendlerpauschale leer ausgingen.
Es gibt dann die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel so wenig Geld verdient, dass man keine Steuern zahlt, sich das vom Finanzamt erstatten zu lassen.
Mobilitätsprämie soll das dann heißen. Im Bereich Wohnen soll auch etwas getan werden. Die Bundesregierung will Anreize schaffen für mehr energetische Gebäudesanierung. Wohnungs- und Hauseigentümer sollen künftig 20% der Kosten dafür von der Steuer absetzen können, verteilt auf 3 Jahre. Und die Eckpunkte für die CO2-Bepreisung wurden heute auch noch verabschiedet. Der Einstiegspreis soll, wie geplant, bei 10 Euro pro Tonne liegen. Bis 2025 steigt der Preis dann auf 35 Euro pro Tonne. Der Opposition gehen all diese einzelnen Schräubchen, an denen jetzt nach und nach gedreht wird, nicht weit genug. Sie erneuert heute ihre Grundsatzkritik am Klimapaket. Etwa die FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger.
Die vielen einzelnen Maßnahmen sind ein Sammelsurium, teilweise kontraproduktiv, in ihrer Wirkung nicht gerechtfertigt, und sie werden aber für die Menschen sehr teuer werden.
Auch die Grünen sind nach wie vor unzufrieden. Die klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Lisa Badum hofft auf Nachbesserungen, wenn das Paket im Bundestag und im Bundesrat ist.
Also klar werden wir versuchen, diese Maßnahmen zu verbessern. Aber ganz klar ist auch, der Bundesrat kann nicht aus einem miesen Klimapäckchen ein gutes Klimapaket machen. Das muss man wirklich klar sagen. Die Macht und die Kraft des Bundesrats ist hier begrenzt. Was möglich ist, werden wir versuchen.
Katrin Auer, WDR Berlin, berichtete. Ja, man könnte ja meinen, das hat sich ein Drehbuchautor ausgedacht. Einer, der vielleicht irgendwo in der Downing Street Number 10 sitzt und Boris Johnson immer wieder zuflüstert: Nein, warte noch, wir wollen es doch spannend machen beim Brexit. Bald dabei ist der Bogen überspannt, weil morgen beginnt der Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, und die wollen ganz sicher wissen, was ist denn jetzt in Sachen Brexit? Kann man sich einigen? Gibt es eine weitere Verschiebung? Oder vielleicht einen harten Brexit Ende des Monats? Astrid Korall, WDR Brüssel, liegt das Drehbuch für das Brexit-Finale jetzt endlich mal auf dem Tisch? Also gibt es was an diskutierbaren Vorschlägen?
Nein, also das Drehbuch liegt immer noch nicht auf dem Tisch. Wir warten noch darauf. Aber offenbar bewegt man sich derzeit Richtung Schlusskapitel. Zumindest, was man hier so hört, ist man auf einem ganz guten Weg, auf dem Weg zu einem Brexit-Vertrag, aber ganz in trockenen Tüchern ist er noch nicht. Und wir sind im Laufe des Tages dann doch sehr vorsichtig geworden, denn mehrfach hat man gehört, dass ein Durchbruch nahe sei, aber dann hieß es doch wieder warten, warten, warten. Und Michel Barnier, das ist der Chefunterhändler der EU bei diesen Brexit-Verhandlungen, der wollte eigentlich um 14 Uhr heute die EU-Botschafter informieren. Das ist bereits zweimal verschoben worden. Jetzt heißt es, dass sie sich in wenigen wenigen Minuten um 19 Uhr treffen werden. Sie sind gespannt, ob diesmal diese Uhrzeit eingehalten wird zum einen und natürlich auch, was dann danach bekannt wird.
Ich habe es ja verstanden, dass man am Wochenende gesagt hat, wir wollen die Vorschläge nicht auf den Tisch legen, das soll nicht zerredet werden. Aber so langsam könnte man doch auch mal wissen, was das denn eigentlich für eine Lösung sein könnte, die man da anstrebt oder nicht.
Sicherlich, aber man ist natürlich sehr vorsichtig. Man will erstmal unter sich verhandeln über diesen Hauptstreitpunkt vor allem. Das Hauptproblem ist ja nach wie vor die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland. Die EU will, dass diese Grenze auf der irischen Insel nach einem Brexit unbedingt offen bleibt, weil wenn man sonst dort wieder Grenzkontrollen einführt, wenn es dort wieder Schlagbäume gibt, dann könnte es möglicherweise wieder zu Unruhen kommen. Das ist ja eine ehemalige Bürgerkriegsregion und so ist die Befürchtung zumindest der EU. Und damit diese Grenze geöffnet bleibt, muss geklärt werden, wo und wie Zollkontrollen dann stattfinden sollen. Das ist alles hochkompliziert und auch technisch eine Herausforderung. Boris Johnson braucht auch zum Beispiel die Unterstützung aus Nordirland. Dort stand man aber bislang Kompromissen mit der EU immer sehr kritisch gegenüber. Also da sind viele Akteure dran beteiligt und vielleicht hat man auch gesagt, wir lassen nicht zu viel durch, weil wir erstmal in Ruhe sprechen wollen, weil es dort so viele Stellschrauben gibt, die zu drehen sind.
Mhm. Wagen wir doch mal einen Blick nach vorne zum Gipfel, der dann morgen beginnt. Was glauben Sie, was ist da das Wahrscheinlichste, dass einfach nochmal gesagt wird, okay, wir brauchen Zeit, wir verschieben?
Ich würde sagen, erstmal morgen, glaube ich, beim Gipfel hoffen die Staats- und Regierungschefs, dass sie einen Vertragsentwurf bekommen. Könnte auch noch sonst am Freitag passieren. Sie sitzen ja bis Freitag zusammen. Aber sie müssten sich diesen Entwurf dann natürlich ganz genau anschauen, bevor sie abschließend grünes Licht geben können. Deshalb ist es auch denkbar und ist auch hier die Rede bereits davon, dass es Ende Oktober noch einen Sondergipfel gibt. Vor allem dann, wenn dieses neue Papier, wenn es denn dann auf dem Tisch liegt, deutlich abweichen sollte von dem bisher vorliegenden Vertrag, weil das muss man dann alles prüfen. Und dann ist tatsächlich die Frage, ob man alles schafft bis zum 31. Oktober, weil ja auch das britische Unterhaus und auch das Europaparlament diesem möglichen Abkommen noch zustimmen müssen. Und es hieß ja auch schon, dass eine technische Verlängerung, so nennt man das, eventuell möglich ist. Also das heißt, vielleicht über einige Tage oder noch ein, zwei Wochen, bis dann tatsächlich die Briten austreten können.
Astrid Korall, WDR Brüssel, vielen Dank. Und auch dieses Thema hier, das dürfte beim EU-Gipfel in den kommenden Tagen eine Rolle spielen, wenn auch wahrscheinlich keine so große offizielle. Manche nennen es einen Fehlstart, andere sagen, war eigentlich absehbar. Tatsache aber ist, Ursula von der Leyen kann ihren Job als neue Kommissionschefin nicht, wie geplant, zum 1. November antreten. Ihre Kommission ist bis dahin nämlich nicht vollständig. Einzelheiten von Helga Schmidt, WDR Brüssel.
Den Start hatte sie sich ein bisschen leichter vorgestellt. Ursula von der Leyen, als sie am 10. September ihr Team mit 26 Kommissaren aus allen Mitgliedsländern vorstellte.
Today I'm presenting my team for Europe.
Es sei ein sehr gut ausbalanciertes Team, erklärte von der Leyen. Schöpfer aus Stärken und Talenten von Männern und Frauen, Erfahrenen und Jungen aus Ost und West, aus dem Norden und Süden, kurz ein gelungenes Personalpaket.
It draws on all these strengths and talents, men and women, experienced and young, east and west, south and north. A team that is well balanced.
Für das fein austarierte Team bekam die designierte Kommissionschefin aus Deutschland Lob von allen Seiten. Aber schon nach einer Woche erfolgte der erste Rückschlag. Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments stoppte die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien. Man vermutete finanzielle Interessenkonflikte. Für eine handfeste Überraschung sorgte dann aber die französische Kandidatin Sylvie Goulard. Zweimal musste sie in die Anhörung des Europaparlaments. Die Abgeordneten fragten sie immer wieder, wie sie Binnenmarktkommissarin werden kann, wenn gleichzeitig ein Verfahren bei der Antibetrugsbehörde OLAF gegen sie läuft. Goulard geriet so sehr unter Druck, dass sie den Abgeordneten vorwarf, sie besonders nach ihrer Integrität zu fragen und forderte von ihnen, auch sie müsse das Prinzip der Unschuldsvermutung in Anspruch nehmen können.
Vous avez tout particulièrement voulu vérifier mon intégrité. J'invoque devant vous un principe important, qui est celui de la présomption d'innocence.
Das Europaparlament ließ sich nicht überzeugen und lehnte die Französin ab. Seitdem fehlen Ursula von der Leyen drei Kommissionskandidaten. Und die offizielle Nachbesetzung ging nicht so schnell wie gedacht. In Rumänien kam der Sturz der Regierung dazwischen. Und in Frankreich will Präsident Macron sich jetzt erst einmal Zeit lassen mit einem Ersatz. Sicher auch, weil die Ablehnung seiner Kandidatin Goulard ihn persönlich geärgert hat. Weil der Zeitplan bis zum 1. November nicht mehr einzuhalten war, hat das Europäische Parlament jetzt die Notbremse gezogen und den Termin ausgesetzt. Im Gespräch ist der 1. Dezember als Starttermin für die neue Kommission unter Ursula von der Leyen. Wenn vorher auch die neuen Kandidaten ihre Anhörungen überstehen und dann die Kommission vom Plenum des Parlaments gewählt werden kann.
Helga Schmidt berichtete. Die Lage in Hongkong ist nach wie vor angespannt. Wie sehr, das konnte man heute sehr deutlich sehen. Die Regierungschefin hat zweimal vergeblich versucht, eine Regierungserklärung abzugeben. Jedes Mal wurde sie durch laute Rufe und Hohngelächter im Parlament von den Parlamentariern unterbrochen. Sie ließ daraufhin eine Aufzeichnung der Rede abspielen. Dass es selbst im Parlament also so offenen und deutlichen Protest gibt, das liegt auch daran, dass die Protestler international viel Anerkennung finden. So soll zum Beispiel ein geplantes US-Gesetz die Protestbewegung unterstützen, was jetzt für Ärger zwischen China und den USA sorgt. Steffen Wurzel.
Chinas Staats- und Parteiführung reagierte empört auf die Gesetzesinitiative des US-Parlaments. Ein Sprecher kündigte Widerstand an. Dem US-Repräsentantenhaus warf er schwere Einmischung in die inneren Angelegenheiten Chinas vor. Die US-Parlamentarier unterstützten mit ihrem Vorhaben die, so wörtlich, anti-chinesischen Unruhestifter in Hongkong. Ich möchte betonen, als Antwort auf diese falsche Entscheidung der USA werden wir Gegenmaßnahmen ergreifen, sagt der Regierungssprecher Gang Shuang in Peking. Dieses schlechte Benehmen der USA schadet Chinas Interessen. Wir werden unsere Souveränität und unsere Interessen schützen. Bitte behalten Sie die Augen offen, was die konkreten Maßnahmen angeht. Das US-Repräsentantenhaus hatte gestern Abend ein sogenanntes Gesetz zum Schutz der Menschenrechte und der Demokratie in Hongkong verabschiedet. Und zwar parteiübergreifend mit großer Mehrheit. Der US-Senat und Präsident Donald Trump müssen noch zustimmen. Das Gesetz würde die US-Regierung dazu zwingen, regelmäßig zu überprüfen, ob Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Hongkong eingehalten werden. Falls das nicht der Fall ist, drohen der Hongkonger Regierung und der kommunistischen Führung in Peking Wirtschaftssanktionen. Vertreter der Hongkonger Protestbewegung unterstützen das Gesetz. Für heftige Kritik bei der chinesischen Führung sorgt nicht nur das Gesetzesvorhaben des US-Parlaments, sondern auch die Tatsache, dass sich immer mehr Politiker aus den USA offen für die Anliegen der Demokratiebewegung in Hongkong einsetzen. So war in den vergangenen Tagen der einflussreiche US-Senator Ted Cruz von den Republikanern in Hongkong. Er traf sich mit Vertretern der Protestbewegung und gab zahlreiche Interviews zum Thema. In Washington wiederum ließ sich Nancy Pelosi mit einem Free Hong Kong Protest-T-Shirt in der Hand fotografieren. Die Demokratin ist Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Die Hongkong-Krise belastet zunehmend die ohnehin schwierigen Beziehungen zwischen beiden Staaten. Hongkong wird damit auch zu einem wichtigen Faktor im US-chinesischen Handelskrieg.
Das Internet bringt doch immer wieder interessante Geschäftsmodelle hervor. Beispiel die sogenannten Shared Economy Unternehmen, also Unternehmen wie Uber oder Airbnb, die bauen darauf auf. Die sind mittlerweile bekannt, aber jetzt kommt die nächste Idee um die Ecke. Juristische Dienstleistungen per Internet. Legal Tech nennt sich das. Die ersten Unternehmen drängen damit auch auf den deutschen Markt und haben sich direkt mal mit anderen Juristen angelegt. Der Bundesgerichtshof berät seit heute darüber, ob die Unternehmen in Deutschland überhaupt arbeiten dürfen. Worum es genau geht, erklärt Bernd Wolf, WDR Karlsruhe.
Es ist offen, wie weit der BGH neuen Rechtsdienstleistern aus dem Internet die Tür zum deutschen Rechtsmarkt öffnet. Legal Tech heißen diese Firmen, Legaltechnologie. Eine von ihnen, LexFox, stand heute stellvertretend für andere vor Gericht. Mit seinem Portal wenigermiete.de vertritt LexFox Mieter, die von ihrem Vermieter Geld zurückhaben wollen, weil der Vermieter sich nicht an die Mietpreisbremse gehalten hat. Wenigermiete.de dürfe das, meint sein Gründer Daniel Halmer.
Das Ganze funktioniert auf Erfolgshonorarbasis. Das heißt, der Mieter muss nur dann etwas bezahlen, wenn es tatsächlich erfolgreich war. Wir glauben, dass das die moderne Form eines Verbraucherschutzes ist, wie er im 21. Jahrhundert sein sollte.
Mit dem Mietpreisrechner im Internet informiert sich der Mieter, ob er zu viel zahlt. Dann beauftragt er das Portal verbindlich. Algorithmen verfassen automatisierte Schreiben, in ihnen werden Vermieter zur Rückzahlung aufgefordert. Zahlen die und kommt es zu einer Mietsenkung, behält LexFox-wenigermiete.de ein Drittel der eingesparten Jahresmiete ein. Zwei Drittel gehen an den Mieter. In dem verhandelten Fall aus Berlin weigerte sich die Wohnungsgesellschaft zu zahlen. Begründung? Das als Inkassofirma registrierte LexFox betreibe unzulässigerweise Rechtsberatung. Das dürften nur Anwälte. Vermieteranwalt Patrick Schmidt.
Und das, was hier passiert, ist eine umfassende Beratung von Mietern zu der Frage, ob hier Ansprüche bestehen. Und am Ende des Tages geht es darum, erstmal zentral diese Auskünfte zu sammeln und dann eben einen kleinen Forderungsbetrag, über den wir im Streitfall reden, einzufordern. Das ist nicht mehr in Kassung.
Der 8. Senat am Bundesgerichtshof zuständig für Mietrecht. Er wird genau prüfen, wie das Geschäftsmodell von LexFox funktioniert. Wertet es das als Rechtsberatung, wird es so nicht weiterarbeiten dürfen. Ist es noch in Kasso, dann schon. Andere Legal-Tech-Unternehmen warten gespannt auf das Urteil Ende November. MyRight zum Beispiel vertritt Dieselopfer gegen Volkswagen. FlightRight erkämpft Entschädigungen für verspätete Flüge. Immer massenhaft, immer mit automatisierten Schreiben. Auf die Unterschiede in deren Arbeitsweise wird es in jedem Einzelfall ankommen. Am 27. November wird das Urteil verkündet, dann ist hoffentlich klar, wie weit der BGH den Legal-Tech-Rechtsdienstleistern das Tor öffnet.
Bernd Wolf berichtete aus Karlsruhe. Die Geschichte hat es natürlich in alle Boulevardblätter und Internetseiten geschafft. Eine Familie in den Niederlanden, die sich vor dem angeblichen Weltuntergang versteckt und 9 Jahre lang praktisch verschwindet. Große Geschichte gestern. 7 Menschen, die offenbar auch niemand vermisst. Und heute, am Tag danach, da zeigt sich, zu der Geschichte gibt es doch mehr Fragen als Antworten. Und ein paar Dinge, die vielleicht nicht unglaubwürdig, aber doch ziemlich komisch erscheinen. Malte Pieper.
Es ist eine Frage, die die Niederlande auch jetzt noch immer bewegt, selbst mehr als 24 Stunden, nachdem der Fall bekannt geworden ist.
Wie kann das passieren? Hat jemand, da sind Nachbarn und hat niemand die Leute gemisst?
Fragt etwa diese Passantin, die mit ihrem Rad in der Nähe des Bauernhofs vorbeifährt. Aber genau das ist eben die Frage. Wie kann es in unserer modernen, durchtechnisierten Gesellschaft passieren, dass 7 Menschen einfach so vom Radar verschwinden, dass sie, wenn auch auf dem Land, dann doch umgeben von Menschen wohnen und niemand sie vermisst? Die Nachbarn geben an, dass sie die 4 jungen Frauen und 2 jungen Männer, die angeblich in einer Art Zelle hinter dem Wohnzimmerschrank lebten, dass sie die nie draußen gesehen haben. Als sie versuchten, nach dem Einzug einem Brauchgemäß auf dem Gehöft Blumen und Wein vorbeizubringen, habe sie ein dort lebender Mann weggeschickt. Seitdem waren wir nie wieder da, sagt dieser Nachbar. Doch weiterhin bleibt vieles unklar, ob die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wirklich eingesperrt waren. Warteten sie wirklich auf den Weltuntergang, wie anfangs berichtet? Steckt wirklich eine Art Sekte dahinter und handelt es sich tatsächlich um eine Familie? Selbst das steht bislang nicht zweifelsfrei fest. Trotzdem hat die Analyse bereits begonnen. Wenn die Gefundenen heute zwischen 18 und 25 Jahre alt waren, dann waren sie also beim Einzug im Jahr 2010 zwischen 9 und 16. Was macht das mit Kindern, mit Pubertierenden, so lange unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu leben? Der renommierte Dresdner Kinder- und Jugendpsychiater Jan Aude Aust muss erst einmal tief einatmen.
Die Defizite, die auftreten können, sind Mängel in zum Beispiel Alltagskompetenzen. Also alles, was man in dem Alter ab dem 10. Lebensjahr lernt, Autonomieentwicklung, Schulbildung alleine schon und sich auch mit Gleichaltrigen in dem sozialen Kontext, in dem wir halt alle leben, auseinanderzusetzen.
Derweil gerät der vermeintlich älteste Sohn der Familie immer mehr in den Mittelpunkt der Betrachtung, der die Befreiung ans Laufen brachte. Medienberichten zufolge hatte er weit mehr Kontakt zur Öffentlichkeit als ursprünglich angenommen. Er soll unter anderem eine Facebook-Seite gehabt haben, auf der er bereits vor einigen Wochen Fotos von sich selbst postete. Man sieht einen jungen Mann mit Bart, lässig gekleidet, mal vor seinem Computer oder auch beim Meditieren im Garten. Manche Beiträge seien bewusst Jahre zurückdatiert worden, schreibt das niederländische Boulevardblatt Telegraaf. Durchgeführt einige Wochen, bevor der 25-Jährige dann plötzlich in der Dorfkneipe auftauchte und um Hilfe bat. Unklar ist auch, in welcher Beziehung der festgenommene Österreicher zu der Familie steht. Er hatte das Gehöft, auf dem der vermeintliche Vater mit seinen 6 Kindern lebte, gemietet. Natürlich hätten wir uns kümmern müssen aus heutiger Sicht, sagt diese Nachbarin.
Ja, dann hab ich doch mal ein bisschen das Gefühl von, verdorie, hatten wir da mal hingegangen.
Dann schüttelt sie den Kopf und schiebt hinterher, wir können es immer noch nicht fassen, dass das mitten in Holland, mitten auf dem platten Land hier passieren konnte.
Malte Pieper berichtete. Und das war das Echo des Tages von WDR5 und NDR Info. Die Sendung können Sie übrigens auch in die Tasche stecken, zusammen mit Ihrem Smartphone. Das Echo des Tages gibt es nämlich als Podcast unter den üblichen Podcast-Apps oder direkt im Internet unter ndr.de/info oder unter wdr5.de. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.